So, guten Morgen, liebe Geschwister. Und freue ich mich, dass ich mal wieder in München sein darf und bei dem schönen Wetter. Ja, da sagt man ja fast zu schade, um eine Predigt zu hören, nicht? Draußen in der Sommerbrise ist viel schöner. Aber da sind wir uns ja alle mit allem miteinander einer Meinung. Das Wort kommt zuerst und dann das andere. Wie wir es auch vorhin gehört haben, das Wort ist einmalig und es ist das Wort Gottes. Und wer das Wort Gottes verwirft, den verwirft Gott. So lesen wir es im Alten Testament in der Saul-Geschichte. Ja, ich fange gleich an, denn ich habe in München einen ganz schlechten Ruf, weil ich immer überziehe. Ich weiß schon nicht, wann ihr aufhört normalerweise. Ich will es auch heute gar nicht wissen. Denn ohne Gesetz ist ja die Sünde machtlos. Ja? Und so soll es auch heute sein. Ich habe mich gestern Morgen nochmal hingesetzt, nochmal gestrafft und was doppelt war, rausgestrichen aus meinem Manuskript, sodass ich doch hoffe, Ihnen heute nicht allzu viel Zeitprobleme zu machen. Mein Thema lautet Priska und Aquila, eine paulinische Unterweisung. Ich danke all denen, die mir Mut gemacht haben für das Thema, sogar von München eine Stimme, aber vor allem die in Heilbronn und drumherum. Das ist mir ganz wichtig, denn ich merke, je länger, je mehr, dass wir zwar eine ganze Menge über Paulus reden, aber dass das Zentrale des Paulus, was steckt da eigentlich dahinter, irgendwie in der letzten Zeit, schon längeren Zeit, zu kurz gekommen ist. Man bleibt in manchen Dingen meines Erachtens zu sehr an der Oberfläche und fragt nicht in die Tiefe hinein. Ja, und ich musste mir auch ein bisschen Mut zusprechen. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber ich brauche doch ein bisschen Mut, um das Thema nun so zu sagen, wie ich es heute sage. Noch einmal, Priska und Aquila, eine paulinische Unterweisung. Diese Priska, viermal steht die Priska am Anfang, übrigens in der Apostelgeschichte heißt sie Priscilla, das braucht uns heute Morgen aber nicht stören. Und der Mann, das ist der Aquila, der kommt viermal also an zweiter Stelle und zweimal an erster Stelle. Warum das so ist, das weiß ich noch nicht einmal genau. Und deshalb soll es uns heute Morgen auch nicht allzu sehr beschäftigen. Also, diese Priska und dieser Aquila, das war ein mustergültiges Ehepaar. Und durchaus ein Modell auch für uns, das bis zum heutigen Tag gilt und auch morgen noch gilt. Denn es gibt viele Ehepaare, die in ähnlicher Weise einen Dienst irgendwo tun. Nicht, da kommen Menschen zu ihnen und da kriegen sie irgendeine Belehrung. Das muss ja nicht, wie wir nachher noch sehen werden, der Apollos sein, der denen da über den Weg läuft. Das können auch kleinere Leute sein. Wenn seinem gläubigen Ehepaar irgendjemand kommt und mit ihm über den Glauben spricht, dann ist das so ein Ehepaar wie Priska und Aquila. Diese zwei Leute haben die Botschaft des Apostel Paulus in ganz besonderer Weise erfasst, in ihrer ganzen Tiefe erfasst. Und so tief haben sie es erfasst, dass sie einem Apollos in Apostelgeschichte 18 Wegweisung sein konnten. Ich gehe davon aus, dass sie wissen, wer Apollos war und wer Priska und Aquila war. Und wenn sie es nicht wissen, wer die beiden waren, nur da kriegen sie heute Morgen ein bisschen Unterweisung und dann können sie in der Apostelgeschichte darüber weiter nachlesen. Zunächst die Lebensgeschichte und ich lese Apostelgeschichte 18, Abvers 2. Apostelgeschichte 18, Abvers 2. Vers 1, nach diesem aber schied er, das ist Paulus, von Athen und kam nach Korinth. Ich sage das jetzt schon, wir sind auf der zweiten Missionsreise. Die entscheidende Reise meines Erachtens des Apostels Paulus in Bezug auf sein Evangelium. Wir werden das noch sehen. Und als er einen gewissen Juden fand mit Namen Aquila, also das ist der Mann, ein Jude, Aquila, sein Name, aus Pontus gebürtig, das ist oben im Schwarzen Meer, aber noch in der heutigen Türkei natürlich, also an der Südseite des Schwarzen Meeres, der kürzlich aus Italien gekommen war und Priscilla, seine Frau, bei Claudius, der Kaiser, befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, Edikt des Claudius 49 nach Christus. So So ging er, Paulus, zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, es waren der Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete. Ach, da steht, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Soweit. Da saßen sie nun in ihrer Arbeitsstube, haben Zelte gemacht, und ich bin der Überzeugung, dass sie nicht nur geschwiegen haben, sondern die haben sich auch unterhalten und gefragt. Also sie waren zunächst in Rom ansässig und dann kam das Edikt des Claudius und dann sind sie nach Korinth gewandert. Dort haben sie Paulus getroffen und später, wie dann Paulus weiterreiste nach Ephesus, sind sie mitgegangen, haben ihr Arbeitszelt, vielleicht hatten sie ein solches, haben sie mitgenommen und haben in Ephesus einen neuen Start gemacht. Paulus ging dann von Ephesus schnell weiter, dann nach Caesarea, Jerusalem und Antiochien, und dann war die zweite Missionsreise vorbei. Später zieht dann Paulus in das Haus des Titius Justus neben der Synagoge, und wie gesagt, anschließend reisen sie mit Paulus nach Ephesus. Als Paulus wieder nach Ephesus kommt, versammelt sich sich die Gemeinde regelmäßig im Hause des Ehepaares und sie senden auch gemeinsam Grüße nach Korinth, und Paulus nennt sie seine Mitarbeiter. Es sind sogar solche Mitarbeiter, die ihren Hals für Paulus hingegeben haben anstelle des Lebens oder der Seele des Paulus. Später gehen sie wieder nach Rom. Ich meine, ich hätte es schon gesagt, vielleicht nicht, dann sage ich es noch einmal. Später gehen sie nach Rom. Ihr Haus wird wieder Versammlungsort, Römer 16,5, da steht da auch einiges über die beiden, und später finden wir sie noch einmal in Ephesus, 2. Timotheus 4, Vers 19. Und Paulus schreibt in Römer 16, Vers 3 und 4, dass sie ihren Hals anstelle seines Lebens hingegeben hätten, und er sagt, der Dank der Nationen gehört ihnen und auch unser Dank, denn durch dieses Ehepaar ist manches bewegt worden und geschehen, wovon wir heute noch zehren. Dort in dieser Werkstatt in Korinth wurden die beiden von Paulus unterrichtet, von Paulus geschult, von Paulus im paulinischen Evangelium, ja, ich sage einmal, trainiert. Bis dahin gab es fast niemand, der in gleicher Weise mit seiner Botschaft bekannt gemacht worden ist. Wo nun Aquila und Prisca zum Glauben kamen, ist unbekannt. Ich möchte die Zeit jetzt nicht mit einer Spekulation darüber verbringen oder verbrauchen, sondern sie kamen bestimmt als gläubige Christen nach Korinth, aber sie waren und konnten es auch gar nicht sein, noch nicht paulinisch unterwiesen. Also sie bedeutete dieser Kontakt zu Paulus und diese Schulung auch ein Herausnehmen aus der jüdischen Denkwelt und ein Hineinwachsen in die Botschaft des Paulus und damit in die Leibesgemeinde. Ich möchte noch schnell etwas zu den Namen sagen. Aquila, auf Deutsch der Adler. Wissen Sie, der Adler ist das einzige Tier, soweit ich das weiß, das immer in die Sonne schaut. Immer Kopf drehen zur Sonne. Das ist der Adler. Sehen Sie, ist ein gläubiger Mensch, schaut in die Sonne. Mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, und so werden wir verwandelt in sein Bild. Das ist der Adler. Positiverweise natürlich gesehen. Dann, der Adler ist immer oben am Himmel. In Obadja 4 gibt es ein ganz negatives Bild über den endzeitlichen Adler, über Satan. Wenn du dein Nest hochbaust, so will ich dich doch von dort herabstürzen. Aber es gibt ja zu allem Negativen, das es übrigens erst seit dem Sündenfall gibt, das Negative, oder seit dem Fall Satans, ja, die positive Seite. Wir bauen unser Nest hoch, wir suchen, was droben ist, wo der Christus ist. Nicht so logisch spricht man auch vom Adlerauge. Der Adler sieht. Der sieht bildlich gesprochen in die Tiefen hinab. In die letzten Tiefen. Das letzte Verlorene. Deshalb heißt es auch, wo das Aas ist, versammeln sich die Adler, nicht die Geier, versammeln sich die Adler. Seht dieses Aas, das letzte Verlorene. Ganz unten in der Tiefe sieht der Adler, das wird einmal die Gemeinde sehen und nicht so lassen. Und dann die Priska, auf Deutsch die Alte. Und die Verkleinerungsform Priscilla, nun ja, die kleine Alte. Paulus heißt ja auch der Geringe, nicht? Das passt gut zusammen. Aber nun müssen wir hören, was über die alten Frauen gesagt ist. Nun war die jung, da hat die auch schon den Namen, vielleicht heißt hier auch jemand Priscilla oder Priska, heißt da ja Altchen oder die Alte. Nun ja, dann ist bei jungen Leuten noch nicht so weit, mindestens von der vom Lebensalter her. Aber eines Tages wird nun jeder einmal alt. Titus 2, Vers 3. Die alten Frauen, und das symbolisiert nun diese Priska, die alten Frauen sollen Lehrerinnen des Guten sein und Unterweiserinnen für die jungen Frauen. Sie haben eine große Funktion. Und wenn sie dann eine Oma sind, dann haben sie eine Funktion bei den Enkeln bis zum heutigen Tag, ganz praktisch. Nicht? Meine Mutter hat auch ihren Enkeln vorgelesen aus der Bibel und sonstige Geschichten. Ich kenne eine Oma, die kennen Sie auch, die liest nur eine nicht biblische Geschichte vor, wenn sie erst eine biblische vorgelesen worden ist, ihren Enkeln. Das kann die ganz gut. Ja, und dann sollen doch diese älteren Frauen auch als Mütter angesehen werden. Dann sind sie im Geist eben auch Mütter. Und so ist auch die Priska gewesen. Durchaus eine geistliche Mutter. Ja, und dann noch schnell zum Apollos, weil der Apollos ja nachher eine Rolle spielt. Der Apollos wurde ja bei Priska und Aquila unterwiesen. Und Apollos heißt der Zerstörer des Bösen hier natürlich. Und wenn wir die Geschichte von Priska und Aquila verstehen wollen, müssen wir auch die Geschichte von Paulus etwas kennen. Ich hätte vor einigen Monaten mir noch nicht getraut, so etwas zu sagen, was ich heute Morgen sage, aber an der entscheidenden Stelle nachher werde ich Ihnen sagen, wo der Knackpunkt war, dass es einen Schwenk gemacht hat in meinem Denken, dass ich etwas von der Paulus-Geschichte verstehe jetzt, wie das geworden ist und gewesen ist. Wir kennen alle die Bekehrung des Apostel Paulus vor Damaskus. Das ist Sonntagsschulstoff. Und dann bleibt Paulus in Damaskus. Wir sind jetzt in Apostelgeschichte 9, in den Versen 19 bis 25. Er war also in Damaskus zunächst. Und dann ergänzt Paulus diese Geschichte mit Galater 1. Galaterbrief ist zur Paulusgeschichte ein ganz wichtiger Brief. Sie werden das gleich sehen. Und dort im Galaterbrief in Vers 15. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, da wurde sein Sohn in ihm geoffenbart, dort in Damaskus, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. Also Arabien und zurück nach Damaskus, ist wichtig. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas, das Petrus, kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen anderen der Apostel, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Stimmt. Auch wenn man Mühe hat, das in die Paulusgeschichte alles einzuordnen. Wir werden aber gleich sehen, dass das kein Problem ist. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Syrien, dort ist Antiochien, wenn Sie mal eine Landkarte, so hinten in der Bibel sind die Landkarten drin, da ist Antiochien in Syrien noch, ganz oben im Norden des Mittelländischen Meeres und etwas nach westlich an der Südseite der Türkei, nicht weit entfernt, ich schätze 52 Kilometer, kommt Tarsus. Das ist in Zilizien. Zur Geografie, die wir noch brauchen. Ich war aber den Versammlungen oder Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt, bis zum Zeitpunkt, wo er den Petrus traf, da in Jerusalem, 15 Tage nach 3 Jahren. Sie hatten aber nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zerstörte, und sie verherrlichten Gott an mir. Dann passiert dem Paulus etwas in Damaskus, da offenbart Gott, der Vater, seinen Sohn in ihm. Sehen Sie, das geht uns allen auch so, die wir an Jesus Christus gläubig geworden sind, dass er seinen Sohn in uns offenbart. Und bitten wir Gott, dass er ihn in seiner ganzen Fülle offenbart. Nicht im gleichen Buch, Galaterbrief, steht in Kapitel 4, Vers 19, meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Nicht, das muss in uns sein, in uns mit Christus Gestalt gewinnen. Das geht nur über Zeit für Gott, Schrift lesen und zuhören, wenn über Jesus gepredigt wird. Anders geht das nicht, der Wille und die Hingabe an ihn. Also, da wurde sein Sohn in ihm offenbart und dann ging er nicht nach Jerusalem. Und da hat er auch nicht irgendjemanden gefragt. Sondern er ging weit weg nach Arabien. Wiederum im gleichen Kapitel, nein, im gleichen Buch, im Galaterbrief steht, auch meine ich, im 4. Kapitel, dass der Berg Sinai in Arabien liegt. Knechtschaft. Er geht also noch einmal zurück, sozusagen den Ursprung seiner Gesetzestat. Dann arbeitet dort in Arabien Gott an ihm. Und nun muss man eines wissen. Arabien kommt von einem hebräischen Zeitwort, das heißt Araf. Auch der Araber kommt davon. Araf. Und das heißt auf Deutsch tauschen, wechseln. Nicht? Da tauscht auf einmal Gott in dem Paulus sein altes Gesetzesdenken hinein in ein ganz neues Denken. Und er kehrt nach Damaskus zurück und ist umgepolt, hat ein neues Denken in seinem Innern. Er arbeitet durch den Geist oder der Geist hat in ihm das Neues erarbeitet. Dort wechselt also Paulus sein theologisches Denken. Dort offenbart ihm Gott im Araben seinen Heilsplan. Und dort offenbart er ihm vor allem, weil es mit Arabien auch ums Gesetz geht, eines. Rechtfertigung aus Glauben und aus Gnade. Außerhalb der Werke und außerhalb des Gesetzes. Und gerade dieses Thema wird im Galaterbrief in besonderer Weise entfaltet und auch im Römerbrief, besonders in Kapitel 3, in Versen 21 bis Schluss 28. Und dann merkt er das, was auch in Hebräer 8, Vers 13 steht, das Gesetz ist bald zu Ende, es ist veraltet. Und dann hat er ihm bestimmt schon irgendetwas davon geoffenbart, was das bedeutet, das Geheimnis Christi. Nicht der Sohn ist da in ihm geoffenbart worden. Und das Geheimnis Christi ist auch Christus das Haupt und wir, die Gemeinde aus Juden und Heiden, die Glieder. Und dann wurde ihm noch etwas geoffenbart, die Beiseitesetzung Israels. Und mit dieser Botschaft von der Rechtfertigung, insbesondere der Rechtfertigung, und natürlich auch, Gott hat ihm schon bei seiner Bekehrung gesagt, du musst zu Nationen gehen, da kehrt er zurück nach Damaskus und streitet mit den Juden. Und das passt denen natürlich gar nicht, und so versuchen sie ihn umzubringen. Und dann lassen die Brüder und die Geschwister in einem Korb durch ein Fenster am Seil herab und entrinnt da den Schächern, den Häschern, die ihn fangen wollen, und entrinnt ihren Händen. Nun ist die Frage, wo geht Paulus hin? Nicht, da sitzt er, weiß nicht wohin, oder? Er wusste, wohin geht. Er geht nach Jerusalem. Das steht ein Vers weiter, Apostelgeschichte 9, Vers 26. Paulus geht nach Jerusalem. Und wer noch eine Bibelstelle will zu dem Greifen in Damaskus, neben Apostelgeschichte 9, 25, schreibt das ja noch einmal in 2. Korinther 11, Vers 32 und 33. Also, jetzt gehen wir wieder zurück nach Jerusalem und er versucht, sich den Jüngern anzuschließen. Die aber sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Der ist uns zu gefährlich, der Mann. Und dann taucht ein Mann namens Barnabas auf und er bringt ihn zu den Aposteln. Und da lernt Paulus alle die Apostel mal kennen. Steht nur drin zu den Aposteln. Die waren da alle noch da. Müssen bedenken, das ist noch vor dem Jahr 43, 44. Einer dieser Zeitpunkte, die wir kennen aus der römischen Geschichte. Da hat ja Herodes Agrippa der Erste sein Unwesen in Jerusalem getrieben und Jakobus, den Bruder des Johannes, enthauptet, nein, mit dem Schwert getötet und auch Petrus verhaftet. Das ist die Geschichte, wo dann Petrus aus Jerusalem hinausgeht. Aber dann stirbt Herodes Agrippa schon im Jahre 44. Also, es ist noch vor dieser Zeit und da schließt sich einfach der Paulus, versucht er sich den Jüngern anzuschließen, es gelingt nicht richtig. Und dann bringt ihn aber Barnabas zu den Aposteln. Und dort streitet nun Paulus immer noch Apostelgeschichte. Nein, jetzt sind wir in Apostelgeschichte 22, wo er seine Geschichte nochmals erzählt, Vers 17 und 18 und dann auch Vers 21. Und dann streitet er dort mit den Hellenisten. Nicht, das sind die Juden aus Griechenland, griechisch sprechende Juden, so ganz grob. Und mit denen spricht er auch Griechisch. Paulus spricht natürlich perfekt Griechisch, das ist klar. Und jetzt versuchen die ihn auch umzubringen. Und dann bringen ihn die Brüder hinab nach Caesarea am Meer. Und von dort machen sie da, ganz einfach, ich sage es mal mit unseren Worten, schicken sie ihn nach Hause. Schicken sie nach Hause. Denn er geht zurück in seine Heimatstadt Tarsus. Und dann fährt oder segelt er das Mittelmeer von Caesarea nach Tarsus. Und dann bleibt Paulus eine gewisse Zeit verschollen. Nun wissen wir nicht, was Paulus in Tarsus getan hat. Aber eines behaupte ich steif und fest. Auf die faule Haut hat er sich in Tarsus nicht gelegt. Nicht mal endlich ein bisschen ausspannen. Burnout nennt man das ja, nicht? Wenn da ein Mann seine Fußballweltmeisterschaft hinter sich hat, dann sagt er, jetzt habe ich ja so ein Burnout, ist noch eine Ausrede, ist klar. Aber Paulus hat nicht gesagt, ich habe einen Burnout. Also Deutsch, ich bin ausgebrannt, ja. So, nun gibt es in dem Römerbrief, ich denke auch noch irgendwo, nein, Römerbrief, Römer 16, auf einmal Stellen, wo es heißt, dass da ein Bruder von ihm, noch jemand aus der Verwandtschaft, vor ihm in Christus waren. Und da wird von einer Mutter gesprochen. Und der Rufus und die Mutter, das nun die leibliche war oder nicht, weiß ich nicht. Und die ist dann auch in Christus, denn die wird er auch gegrüßt. Seht, er kommt nach Tarsus und findet eine Familie, seine Familie. Das sind schon irgendwelche Leute gläubig. Und jetzt sage ich Ihnen, was ich meine, was Paulus in Antiochien in Tarsus getan hat. Paulus wurde auferzogen in Jerusalem zu den Füßen Gamaliels. Und Paulus war ein Mann, der wollte alles wissen. Der hat dort, und so vermute ich nun, sich intensiv als kommender Nationenapostel mit griechischer Literatur, mit griechischer Philosophie und mit dem ganzen Wissen der damaligen Zeit im griechischen Sprachraum beschäftigt. Denn später gilt er als ein ganz beschlagener Mann in Philosophie und in Literatur. Er zitiert griechische und römische Dichter, das wissen die Fachleute, ich kann das nicht nachvollziehen, die Fachleute wissen ganz genau, aus welchem Buch der Antike das jetzt wieder herkommt. So meine ich, war er dort, hat sich noch einmal richtig intensiv hineingearbeitet in das Thema, das ihm Gott aufgetragen hat. Und natürlich hat auch der Herr fortgefahren, hat ihm das eine und andere noch klarer gemacht, das ihm bis dahin noch nicht ganz klar war. Ja, und dann hat er sicherlich auch als Zeltmacher wieder dort gearbeitet und war, wie gesagt, einige Zeit verschollen. Und dann taucht ein Mann auf namens Barnabas, der hat ihn gesucht oder aufgesucht, je nach Übersetzer, und bringt ihn dann nach Antiochien und wir sind jetzt in Apostelgeschichte 11, Vers 25. Dort war er zunächst ein Jahr in der Gemeinde und zur Ergänzung, dort wurden auch die Jünger zuerst Christen genannt. Und anschließend kommt dann noch ein Prophet aus Judäa herab und da Agabus wohl und sagt, da wird es eine Hungersnot geben und dann entschließt sich, dass sie Hilfsleistungen nach Judäa bringen durch die Hand des Barnabas und des Saulus. Jetzt lesen wir noch einmal Galater 1. Ab Vers 18. Ich habe vorhin gesagt, Paulus war in Arabien, kehrt nach Damaskus zurück. Er muss fliehen, geht nach Jerusalem, dort muss er auch fliehen und geht über Caesarea nach Tarsus. Jetzt kommt Barnabas, holt ihn zurück und er ist in Antiochien zunächst mal ein Jahr. Er kennt die Geschwister in Judäa noch nicht, nach der Stelle, die wir jetzt gleich lesen werden, aber nach Apostelgeschichte 11 oder wo das war, was wir gerade gelesen haben, jawohl, bringt er Hilfsleistungen nach Judäa, da muss er dann die Geschwister spätestens kennengelernt haben. So, und jetzt 18, Galater 1. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf und ich sage es euch jetzt schon, das ist nach dem Ende von Damaskus zu rechnen. Danach, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas, das ist Petrus, habe ich schon mal gesagt, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen anderen Apostel außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Nun haben wir in der Apostelgeschichte gelesen, Barnabas hat ihn zu den Aposteln gebracht und jetzt 3 Jahre nach Jerusalem, da steht hier in dieser Bibel, dass er nach Jerusalem ging, um Kephas kennenzulernen. Das hat mich ein halbes Leben gekostet, dass ich die Geschichte, diese Übersetzung, dass ich die Geschichte von Paulus nicht zusammenbrachte und habe vor ein paar Jahren mich entschieden, da machst du gar nicht daran weiter, das kriegst du dein Leben lang nie zusammen. Und dann habe ich bei Carsten Peter Tiede gelesen, dass dieses Wort anders zu übersetzen ist und siehe da, die konkordante Wiedergabe übersetzt auch anders. Der ging nicht hinauf, um ihn kennenzulernen, wie in allen, fast allen Übersetzungen steht. Dort steht ein Wort, das im Stammwort im Griechischen heißt, was wir sofort alle miteinander übersetzen können. Historeo, wo unser Wort Historie, Geschichte herkommt. Nicht, der ging mindestens dort hinauf, um dem Petrus historisch, geschichtlich zu berichten, was er erlebt hat. In Tarsus und vielleicht in Antiochien. Aber dann bin ich hergegangen und habe mir den Menge Gütling angeguckt, das ist das große griechisch-deutsche Lexikon, und siehe da, unter Historeo steht Folgendes: Nachforschen, nach etwas forschen, fragen, erforschen, das sind die fettgedruckten Übersetzungen, nach jemandem fragen, berichten, erzählen. Da ist dieser Paulus nach 3 Jahren hinaufgegangen zu seinem Freund Petrus, übrigens, sie hatten keine Berührungsängste miteinander, zu seinem Freund Petrus und hat gesagt, Petrus, erstens, ich muss dir was erzählen, was ich in Tarsus erlebt habe, aber jetzt will ich von dir mal was wissen. Wie war die Geschichte mit Jesus vom Anfang bis zum Schluss? Der hat ihn ausgequetscht, der wollte alles wissen, der brauchte Hintergrundinformationen, der Paulus. Sehen Sie, das war ein Gelehrter, der wollte bis in die Tiefe hinein sein Wissen auf dem Stand haben, damit er dann mit einem hervorragenden Background, wie man modern sagt, seinen Dienst tun konnte. Und dann hat der Petrus ihm das erzählt. Da hätte man fast sagen können, Paulus, du hättest ja fast ein Evangelium schreiben können. So war der Mann nachher informiert. 15 Tage blieb er bei ihm, auch das ist symbolisch, aber das kann ich jetzt nicht noch vertiefen. So, und damals war er den Gemeinden von Zilizien und, nein, den Gemeinden von Judäa noch unbekannt. Aber jetzt ist er vielleicht noch ein kleines Rückweg, noch schnell über Judäa gefahren oder hat auch dort eine Abordnung gefunden in Judäa. Jedenfalls, er ist nach Antiochien zurückgegangen und dann ging er zurück nach Syrien und Zilizien. Das ist also, habe ich schon mal gesagt, Syrien, dort ist Antiochien und sie liegt in Tarsus. Und da gab es dort bestimmt einen regen Austausch zwischen Zilizien und Syrien unter den Gläubigen in dieser Gegend. So, und dann kommt die Geschichte, wo er dann die Hilfsleistungen nach Judäa hinausbringt. So, und jetzt ist er wieder zurück. Und dann sagt der Heilige Geist ganz schnell, Paulus und Barnabas, oder andersherum, Barnabas und Saulus, bitte, ihr zwei, ihr geht jetzt auf Achse.